Hast du ja schon mal Post gekriegt, an dich persönlich adressiert? Und dann ist gestanden, Sie haben gewonnen. Also früher hat es das gegeben, heute läuft das alles übers Internet. Heute liest es im Internet, ich habe 19 Millionen, ich möchte dir schenken, weil du bist auserwählt worden. Früher ist das über Post gegangen. Und dann hat es geheißen, sie haben ein Auto gewonnen oder 20'000 Franken in Bar oder eine Urlaubsreise, dann hat es schöne Bilder gehabt und so. Und es heisst dann, sie müssen nur noch das Antwortkuvert zurücksenden und dann kriegst du den Preis. Schlau, wie ich bin, habe ich das vor Jahren gemacht, oder? Habe das Antwortkuvert zurückgeschickt. Kriegt tatsächlich Post wieder von dieser Firma. Es war ein bisschen dünn, also die Nötchen waren noch nicht drin. Die 20'000. Und dann hat es geheißen, jetzt haben sie wirklich gewonnen. Du musst nur noch das Antwortkuvert zurückschicken. Und dann kriegst du den Preis. Wieder zurückgeschickt. Wieder Post gekriegt. Jedes Mal noch so ein bisschen Werbung drin gehabt, das ist klar. Jetzt haben sie gewonnen. Nur noch einmal. Jetzt habe ich schon zweimal gemacht, das Spiel. Post hat verdient, gell, Kurt? Das ist tiptop, gell? Das haben sie gut gemacht. Zweimal das Spiel gemacht, also nochmal zurückschicken. Und ich warte heute noch auf die 20'000 Franken. Grosse Versprechen, die die Firma nicht gehalten hat, unglaubwürdig. Oder? Ich würde nie etwas bestellen bei dieser Firma. Ich würde auch kein zweites Mal das Spiel mitmachen. Unglaubwürdig. Wie ist das eigentlich mit Jesus? Ich meine, Jesus macht also noch ganz andere Verheißungen. Also er behauptet, die Worte sind die Wahrheit. Oder Jesus behauptet, er ist der einzige Weg zu Gott. Wahnsinnsbehauptung, oder? Er sagt sogar, dass er Gott ist. Können wir Jesus vertrauen? Ich stelle fest im Gespräch immer wieder, dass Menschen Mühe haben, Jesus zu vertrauen. Also sie glauben schon an ihn. Er ist auch ihr Erlöser. Aber so 100% Jesus zu vertrauen und alles in seine Hände zu legen, boah, nein. Das könnte ja vielleicht anders aussehen, als ich mir das wünsche. Meine Ausführungen beruhen auf das 5. Kapitel vom Johannesevangelium. Und ich werde einen Teil vorlesen, aber ich werde nicht das Ganze vorlesen. Und wir finden dort drin 4 Beweise, dass Jesus wirklich der ist, der er ist. Aber zuerst, bevor wir das anschauen, möchte ich ein paar Aussagen über Jesus machen, die ihn vorstellen, die zeigen, wie er ist. Und etwas Erstes, was dort sichtbar wird im Johannesevangelium Kapitel 5, also schlägt das durchaus auf, wenn ihr die Bibel dabei habt, oder haben wir doch ein Handy führen, ist, dass Jesus barmherzig ist. Und wir sehen das an der Geschichte, Jesus kommt an Deich Bethesda und er ist ein Kranker und Jesus heilt den Kranken. Also die Geschichte müsst ihr nachlesen, ich erzähle jetzt nicht ausführlich. Und nachdem er den Kranken geheilt hat, alle anderen hat er nicht geheilt, einfach der eine, trifft er ihn das zweite Mal im Tempel und sagt zu ihm Folgendes in Johannes 5, Vers 14. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Die Aussage finde ich ganz interessant. Die Aussage zeigt eine Reihenfolge. Zuerst heilt Jesus den Kranken, das ist Barmherzigkeit, und dann erwartet er auch, dass sich sein Leben verändert. Also zuerst geschenkt, beschenkt von Jesus, und dann erwartet er eine Veränderung. Wie machen wir das? Habe ich mich gefragt. Wie mache ich das? Ich kann mich gut erinnern, als ich mit 16 zum Glauben gekommen bin, habe ich einiges aufräumen in meinem Leben. Unter anderem hat das mit okkulter Musik zu tun gehabt, die ich entsorgen musste. Nicht mehr hören, weil es mir einfach nicht gut hat. Ich wusste, das ist nicht gut. Und dann habe ich angefangen missionieren. Und zwar in dem Sinne, ich bin nach wie vor mit meinen Kollegen in Ausgang, wo all die Musik immer noch gelost haben. Und ich habe gegen die Musik angefangen missionieren. Ihr dürft das nicht mehr hören. Versteht ihr, was ich gemacht habe? Ich habe versucht, meine Freunde für Jesus zu gewinnen, indem ich meinen Freunden zuerst ein Gesetz aufgestellt habe. Ihr dürft die Musik nicht hören, dann könnt ihr zu Jesus kommen. Das war kein weises Vorgehen. Ich habe meinen Freunden viel besser gezeigt, was ich durch Jesus gewonnen habe. Zuerst nämlich einen Sinn im Leben. Nach dem habe ich gesucht. Und Jesus hat mir das total gestillt. Ich habe gewusst, wozu ich lebe, wofür ich da bin. Oder dass Jesus mein Erlöser und Herr ist. Mit einer ganz neuen Lebensperspektive. Oder dass mein Leben zum Guten verändert hat. Und irgendwann wird dann die Musik auch noch drin vorkommen. Aber nicht das Hauptthema. Und wir haben Wochenende für Wochenende Bier getrunken und über Musik diskutiert. Und noch über die Schöpfung, ob Gott geschaffen hat oder alles Evolution ist. Und es waren immer Streitgespräche gewesen. Aber nie, was Jesus für mich gemacht hat. Wie er mich verändert hat und so weiter. Ich habe vor einiger Zeit eine Mutter zu ihrem Kind Folgendes sagen gehört. Ist nicht hier in der Gemeinde, wir müssen nicht überlegen, wer es gewesen sein kann. Christsein ist so schwierig, also es hat auf Montag gesagt, Christsein ist so schwierig. Wir müssen auf vieles verzichten und gewisse sündige Sachen dürfen wir gar nicht machen. Christsein ist ein Krampf. Das ist fast wortwörtlich. Also ich bin eigentlich froh, muss ich gewisse sündige Sachen nicht machen. Weil ich merke, sie zerstören mich, sie machen mein Leben kaputt. Ja, manchmal ist es ein Kampf, nicht ein Krampf, aber ein Kampf, vielleicht der Sünde zu widerstehen, weil die Sünde verlockend ist. Aber ich möchte euch fragen, ist Christsein wirklich so ein Krampf? Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 29 und 30, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und dann heisst, also man soll es Joch auf uns nehmen. Und dann heisst es aber, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ist Ruhe finden für unsere Seele ein Krampf? Also mich hat das enorm befreit. Und dann heißt es weiter, Vers 30, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Ist doch der Hammer, oder? Das tönt nach Krampf. Die Last ist leicht. Das Joch drückt nicht einmal. Ist doch fantastisch. Welchen Anspruch stellen wir an Menschen in unserem Umfeld? Muss der Nachbar zuerst aufhören zu fluchen, bevor er zu uns in den Hauskreis kommen kann? Oder darf er in unserem Hauskreis fluchen? Wenn er Jesus noch nicht kennt? Oder was für Ansprüche stellen wir Eltern an unsere Kinder? Jesus möchte das nicht. Das darfst du im Fall nicht machen. Was stellen wir für Ansprüche an unsere Kinder, an unsere Teenager, die Jesus gar noch nicht recht kennen? Wie soll ein Kind oder ein Teenager Jesus lieb kriegen, wenn es ständig gehört, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Das kennen unsere älteren Geschwister unter uns. Verstehe mich richtig, ich bin sehr für konsequente Erziehung. Kinder und Jugendliche brauchen klare Leitplanken, aber wir dürfen nicht die Jesuskeule für holen. Die Jesuskeule ist nicht zum Kindererziehen oder Jugendliche erziehen. Da macht ihr eure Kinder kaputt. Wir haben probiert, bei uns ein mit allem zu argumentieren, aber nicht mit Jesus. Das muss er ihnen selber zeigen. unsere Kinder oder Christus fernstehende Menschen, müssen wir zuerst aufzeigen, wie gut Gott ist, wie barmherzig das Gott ist. Dass er sie von ihrer Sünde lösen möchte, die sie kaputt macht. Dass sie ihrem Leben begleiten möchte, wo sie oft so viele Unsicherheiten haben und sie überspielen müssen, dass es scheinbar niemand merkt. Dass er uns ein sinnerfülltes Leben geben möchte, das Bedeutung hat für alle Ewigkeit. Ich habe vor kurzem an einem Geburtstagsfest mit jemandem geredet. Sinn vom Leben. Ja, der Sinn vom Leben ist, dass ich, also sie hat es gesagt, dass ich meine Erfahrungen weitergebe an die nächste Generation. That's it. Ja, dann stirbst du und dann was ist denn? Ich habe gesagt, ja, man müsste sich vielleicht mal noch Gedanken machen, was kommt nach dem Tod? Ob das auch etwas zu tun hat mit unserem Sinn im Leben? Ich glaube, wir dürfen nicht mit Jesus argumentieren, wenn Jesus gar noch nicht bekannt ist bei dem Menschen, sondern wir müssen ihm zeigen, wie Jesus ist, wie einladend er ist, wie gut er ist. Und wenn sich Menschen entscheiden für Jesus, dann fängt der Heilige Geist und die Bibel und auch wir Glaubensgeschwister, aber wir kommen an dritter Stelle, an, einander zu verändern. Der Heilige Geist fängt an, die Bibel fängt an, uns zu verändern. Gottes Wort, der Heilige Geist hat Kraft. Und wir Gläubige dürfen noch Beistand sein, sage ich jetzt einmal. Durchaus mithelfen, durchaus schwierige Sachen ansprechen. Aber eins nach dem anderen. Und wenn wir das Gesetz anschauen, als Christen verstehen wir das. Wer will schon stehlen? Wer will schon Götzendienst betreiben? Das wird noch schnell einleuchtend. Manchmal kommt es mir vor, als würden wir mit unseren Kindern oder mit Nachbarn oder so, wie in einem Auto fahren, wo wir wissen, es ist kein Benzin drin. Benzin steht für Jesus. Und wir wissen genau, da ist kein Benzin drin, da ist kein Jesus drin. Und dann sitzen wir rein in das Auto, drücken aufs Gaspedal, anlassen. Passiert logischerweise nichts, hätte ich kein Benzin drin. Und dann werden wir ein bisschen energischer, weil das gibt ja dann so Streitgespräche, oder? Dann tun wir noch mehr, pumpen, pumpen, pumpen. Und noch mehr, bis die Batterie leer ist. Das führt nicht vom Ziel, das Auto fährt so nie. Zuerst müssen sie Jesus kennenlernen. Durchaus mein Bewusstsein, dass das Konsequenzen hat. Aber nicht Gesetz aufstellen. Das musst du zuerst, dann musst du das, dann das. Und dann hätte ich Jesus noch lieb. Wie verhalten wir uns gegenüber unseren Freunden und vor allem gegen unsere Kinder? Leben wir ihnen das Transparenz und echtes Christsein vor? Ich glaube, das ist das Wesentliche. Menschen müssen sehen, dass wir echt sind, dass wir transparent sind, auch mit unseren Schwächen. Und wir sind auch schwach. Können unsere Kinder, unsere Freunde den Einfluss von Jesus in unserem Leben sehen oder ist unser Leben genau gleich wie alle anderen? Ich glaube, dann stimmt etwas nicht mit uns. Jesus hat einen Einfluss auf unser Leben und er verändert uns. Und wenn du das nie feststellst, über Jahre nicht, dann läuft etwas falsch. Jesus verändert uns. Sehen das die Menschen in unserem Leben? Unterstützt unser Leben das, was wir über Jesus sagen? Was wir über den Glauben sagen? Und dabei stehen manchmal zwei Gefahren. Das eine ist, dass wir Christen zum Übertreiben neigen. So, oh Jesus, oh, der hat alles heil gemacht und wow, und ich habe immer voll Power und immer 150% Energie, seit ich Jesus kenne und ich stand am Morgen, pang, im Bett und zack, bumm. Und die Leute denken nur so, okay, bin nicht so sicher, ob das stimmt. Und die zweite Gefahr ist, dass der Glaube in der Theorie versandet. Wir wagen nie den Schritt aufs Wasser. Das ist alles theoretisch. Aber vertrauen wir Jesus, wagen wir den Schritt aufs Wasser und Glaube ist immer ein Wagnis. Verstehe mich richtig, ich will hier keine Gesetze auflösen. Die Bibel sagt, dass kein Strich vom Gesetz aufgelöst wird. Gottes Weisungen haben ihre Gültigkeit. Aber wir müssen bedenken, dass der Mensch nicht fürs Gesetz geschaffen ist, sondern das Gesetz für den Mensch. Das Gesetz tut uns Menschen gut. Es bewahrt uns, es beschützt uns. Ich habe es vorher schon gesagt. Diebstahl tut uns nicht gut. Oder anderen auch nicht. Es geht ja nicht nur um uns. Oder Götzendienst. Wieso sollte ich in einem Götz vertrauen, wo irgendwie ein Statuen ist oder ein Symbol oder irgendetwas, das keine Macht und keine Kraft hat? Also wir können uns nicht über Gottes Gesetz hinwegsetzen. Wir können sie ja nicht nach dem Gutdünken verändern, so wie wir das gerne hätten. Aber zuerst steht Gottes Gnade. Jesus ist barmherzig. Und dann kommt die Nachfolge. Dann lernen wir, mit Gottes Gebot zu leben. Und merken, wie viele Gebote gut tun und uns schützen und bewahren und andere auch. Und bei gewissen Geboten verstehen wir es vielleicht nicht sofort. Und dann sind wir noch mehr gefordert, Jesus zu vertrauen, weil wir glauben, Jesus ist gut und seine Gebote sind gut. Kommen wir jetzt zu einem wichtigen Detail in dem Text. Jesus heilt den kranken Mann an einem Sabbat. Das ist für uns nichts Spezielles. Also wenn ich jemanden heute am Samstag heile, würde niemand einen Aufstand machen. Oder auch am Sonntag nicht. Ich meine, bei uns tun sie am Sonntag Rasen mähen und alles Mögliche. Da schreit niemand mehr. Aber damals war das anders gewesen. Sabbat war ein heiliger Tag und laut 4. Mose 15, Vers 32 steht Todesstrafe durch Steinigung, wer am Samstag schafft, am Sabbat. Es war nicht einfach so ein kleines Gebot. Das war heavy. He? Todesstrafe durch Steinigung, wenn du am Samstag schaffst. Und jetzt heilt Jesus am Sabbat einen Kranken und das geht unter Arbeit. Und jetzt ist Jesus eindeutig in Missgunst von der jüdischen Bevölkerung gefallen und sie haben Jesus angefangen zu verfolgen. Aber dann ist es noch schlimmer gekommen. In Johannes 5, 17 bis 18 lesen wir Folgendes. Und zwar als Verteidigung sagt Jesus, dass er am Sabbat geheilt hat, aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Also quasi mein Vater hat im Fall am Sabbat auch immer geschafft, einfach, dass es wüsset. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Jesus behauptet hier zweimal, Gott zu sein. Oder er verhält sich wie Gott. Zuerst ist, er übertritt das Sabbatgebot. Und das Sabbatgebot, das von Gott gegeben ist, kann niemand auflösen als Gott. Und Jesus macht das. Er überschreitet es, er heilt den Kranken, auch wenn das nach Arbeit ausgesehen hat. Er hat an anderer Stelle mal noch erklärt, der Sabbat, es geht nicht darum, dass du nicht arbeiten darfst. Du darfst Gutes tun. Das ist das Ziel vom Sabbat. Und das zweite Mal, wo er behauptet, er ist Gott gleich, das habe ich jetzt gerade gelesen, er sagt, wie der Vater wirkt, wirke auch ich. Immer und ständig. Auch wenn Sabbat ist. Das ist eine ungeheure Anmassung, die Jesus macht. Er behauptet, Gott sein. Ich möchte einen zweiten Gedanken weiterführen. Jesus gibt uns Leben und errichtet uns. Ich möchte nochmal einen Text aus Johannes 5 vorlesen. Und da behauptet Jesus gerade nochmal dreimal, dass er Gott ist. Also dann haben wir insgesamt 5 Mal, wo er in dem Text sagt, er ist Gott. Ich möchte vorlesen, Vers 21 bis 23. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemanden, er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ebenso ehren, oder man könnte sagen arbeiten, wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Jesus wird als der dargestellt, wo Gottes Kompetenzen inne hat. Er sagt zuerst, er macht lebendig, wen er will. Und es hat damals schon Totenauferweckungen gegeben, aber die mussten immer im Namen von Gott für jemanden beten. Also sie sind abhängig von Gott. Sie haben nicht einfach jemanden von den Toten auferwecken, nur wenn Gott das Willen hat. Und Jesus sagt, ich mache lebendig, wer ich will. Wieder eine Anspielung, ich bin Gott, weil das darf nur Gott. Dann wird Jesus, oder sagt Jesus von sich, ich bin der Richter von allen Menschen. Und in der Bibel heisst es, wir sollen niemand richten. Und Jesus ist ein Mensch gewesen, der sagt, ich bin der Richter von allen Menschen. Der Vater hat mir das Gericht übergeben. Er macht sich wieder zu Gott, weil das Gericht gehört Gott. Nicht uns Menschen. Gott allein hat das Recht zu richten. Und dann das Dritte ist, er soll angebetet werden, geehrt werden, wie der Vater im Himmel. Wo der Engel zum Johannes gekommen ist, bei der Offenbarung, und der Johannes, der wollte anbeten, hat der Engel gesagt, hey, stopp. Ich bin nur ein Engel. Und Jesus sagt, ich als Sohn Gottes soll geehrt werden, angebetet werden, wie der Vater im Himmel. Unglaublich. Im Lebendigmachen, im Richten, steckt für uns ein Gegensatz. Jesus gibt das Leben und gleichzeitig ist er der Richter. Lesen wir in dem Text, oder? Wie passt das zusammen? Ich möchte kurz ein Beispiel erzählen, das für viele bekannt ist, darum mache ich es ganz kurz. Jemand hat ein Vergehen begangen, kriegt einen Buß von 100'000 Franken. Das ist Gericht, das ist Gerechtigkeit. Und dann geht der Richter zum Verurteilten, schält ihm einen Scheck aus über 100'000 Franken, streckt ihm den her. Das ist Barmherzigkeit. Jesus ist barmherzig und gleichzeitig der Richter. Er zahlt für unsere Schuld, für unsere Sünden. Bei uns ist es ein bisschen dramatischer, es geht nicht um 100'000 Franken, es geht ums ewige Leben. Ums ewig getrennt sein von Gott. Und Jesus hat die Strafe gezahlt vor 2000 Jahren am Kreuz. Er ist stellvertretend für uns gestorben, hat das Gerichtsurteil auf sich genommen, damit wir leben können. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Beispiel, dann stellt sich für uns die Frage, nehmen wir den Scheck über 100'000 Stutz? Oder sagen wir, von dir nehme ich sicher nicht an. Oder, nein, ich lasse mir nichts schenken, ich arbeite in Gestörten, bis ich die 100'000 Stutz zurückzahlen kann. Aber es reicht nie. Nehmen wir das Geschenk von Jesus an. So ist mit uns Menschen, wir müssen das Geschenk von Jesus annehmen, sein stellvertretender Tod, dass er gestorben ist und das Gerichtsurteil auf sich genommen hat. Ich möchte festhalten über Jesus. Er behauptet in dem Text fünfmal Gott zu sein. Zweimal, indem er sich über das Sabbatgebot hinwegsetzt. Dann, dass er sich Gott gleich macht. Dann, dass er Leben gibt, wem er will. Dann, dass er Gericht halten wird über alle Menschen. Und fünfte Mal, dass er geehrt werden soll wie der Vater im Himmel. Er sagt sogar, wer ihn nicht ehrt, der ehrt den Vater gar nicht. Da könnt ihr lang zu Gott beten. Ich frage mich, wie Zeugen Jehovas draufkommen, dass Jesus nicht Gott ist. In dem einen Text, Johannes 5, ist es fünfmal drin. Und es gibt einen ganz anderen Text, da steht es wieder und wieder und wieder. Jesus ist Gott. Aber jetzt stelle ich gleich die Frage, können wir Jesus vertrauen? Ich meine, es kann jeder behaupten, er ist Gott. Aber gibt es Beweis für das? Also wenn du gesagt hättest, ich bin Gott, hat er wahrscheinlich nicht vertraut. Das Seil kannst du lösen, das haben wir. Ich möchte dich fragen, welche Argumente hast du, dass Jesus Gott ist? In diesem Text gibt es vier eindeutige Hinweise, dass Jesus Gott ist. Und ich möchte euch bitten, hört einfach mal zu. Ich lese Vers 31 bis 39. Und hört mal, ob ihr die vier Beweise rausgehört. Also Vers 31 bis 39. Wenn ich keinen anderen Zeuge hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Also Jesus hat gewusst, das, was er gesagt hat, ist total provokativ. Das schluckt kein jüdischer Gläubiger. Nun gibt es aber einen anderen, der mein Zeuge ist, und ich weiß, dass das, was er über mich sagt, wahr ist. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt, und er hat euch die Wahrheit klar bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab, aber alles, was ihr wolltet, war euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Doch ich habe etwas, was noch mehr für mich spricht, als das, was Johannes über mich gesagt hat. Es sind die Dinge, die ich tue, um den Auftrag zu erfüllen, den der Vater mir gegeben hat. Sie zeugen davon, dass er es ist, der mich gesandt hat. Und auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat als mein Zeuge gesprochen. Aber ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch, sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Habt ihr die vier Züge gehört, die Jesus bestätigen? Was war das erste oder der erste? Johannes, genau. Johannes sagt über Jesus, siehe, dies ist das Lamm Gottes. Und wer hätte das gewusst? Ihm ist verheißen worden, auf den, wo du den Heiligen Geist wie eine Taube abschweben siehst, das ist er. Und Johannes hat das gesehen. Als er Jesus getauft hat, ist der Heilige Geist auf ihn abgekommen und hat gewusst, er ist das Lamm Gottes. Johannes kommt zum Urteil in Johannes 1, Vers 34. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Was war der zweite Zeuge, die wir gelesen haben? Die Sache, die er macht, Werk, ganz genau. Das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat Kranke geheilt. Und das ist jeder gesund geworden, den Jesus gesund machen wollte. Das ist nicht wie bei uns. Und wir beten und entweder greift Gott ein oder nicht. Nach seinem Gutdünken. Jesus hat alle gesund gemacht. Jesus hat Menschen von Dämonen befreit. Jesus hat Tote sogar auferweckt. Da erfüllt sich alttestamentliche Prophetie im Buch Jesaja, wo ca. 700 Jahre vorher geschrieben worden ist. Jesaja 61, Vers 1 und 2. Er, Gott, hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Gebeugten Lösung der Banden, auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und ein Tag der Rache unseres Gottes, da alle Trauernden getröstet werden. Das ist interessant, he? Ein Tag der Rache Gottes, wo die Trauernden getröstet werden. Finde ich ganz spannend. Die Zeichen und Wunder, die Jesus gemacht hat, haben ihn bestätigt als Gott. Niemand macht so Zeichen wie Jesus. Was war der dritte Zeuge? Jetzt habe ich es akustisch nicht gehört. Gottes Wort kommt noch. Das ist der vierte. Was war der dritte? Der Vater. Genau. Bei der Taufe von Jesus äußert sich Gott akustisch hörbar mit der Stimme und sagt folgendes: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das haben die Leute gehört, nicht nur der Johannes. Alle Anwesenden haben das gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Also wenn ich jetzt eine Stimme vom Himmel gehört hätte, dann wäre ich vielleicht nicht zu Zweifel gekommen, ob du der Messias bist. Von Jesus ist das passiert. Ich finde es stark. Aramäisch, Hebräisch, ich weiß nicht genau, wie Gott geredet hat, aber sie haben es alle verstanden. Und der vierte Zeuge, haben wir schon gehört, ist das Wort Gottes, die Bibel. Die Juden haben in der Schrift nach dem Leben geforscht. Und genau die spricht immer wieder von Jesus. In 1. Mose 3,15, also im 1. Buch Mose, im 3. Kapitel, wird Jesus bereits erwähnt. Nicht namentlich, aber es heißt dort, du wirst einmal den Satan zerstören. Der Messias, der Gesandte von Gott. Das ist das sogenannte Prot-Evangelium, das erste Evangelium. Da kommt Jesus bereits vor. Und durch das ganze Alte Testament lesen wir immer wieder von Jesus. Fazit, ich glaube, dass Jesus Gott selber ist. Und ich glaube, ich habe vier gute Beweise dafür, die das zeigen. Und es gibt noch viel mehr. Darf ich dich fragen, was glaubst du? Ich möchte eine kurze Zeit geben, um Fragen zu stellen oder etwas zu erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Ich sage bewusst kurz, wenn wir die Zeit schon ein bisschen vorgeschritten sind, aber ich möchte gleich kurz Gelegenheit geben. Philipp, darf ich dich bitten, dass du das Mikrofon, falls sich jemand meldet, bringst. Danke. Gut, ist alles geklärt, das freut mich auch. Super, danke vielmals. Dann würde ich gerne noch beten, bevor wir in den Lobpreis einsteigen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, dass du in Jesus selber Mensch geworden bist. Und insofern stimmt auch die Aussage, dass du, Vater im Himmel, du Gott, für uns am Kreuz gestorben bist. Hey, das ist der Hammer. Ich danke dir viel, viel mal. Danke, dass wir dir nicht einfach gleich gewesen sind, obwohl wir völlig versagt haben. Obwohl wir uns in Grund und Boden schämen müssten. Aber du hast gezahlt. Und Jesus, ich bete dich an als Gott. Du bist der lebendige Gott. Du wirst richten. Du herrschst. Du hast die Macht vom Vater gekriegt. Und du wirst ihm auch alles wieder mal zurückgeben. Danke, Jesus, können wir dir vertrauen. Und Jesus, hilf uns, in unserem ganz konkreten Leben die Sachen dir anzuvertrauen, die uns vielleicht Mühe machen, die uns schwerfallen, weil du absolut gut und einen Überblick hast und keine Fehler machst. Herr, hilf uns, alles dir anzuvertrauen. Amen.